ist bei der WM-Vergabe alles mit richtigen Dingen zugegangen?
Dass ich als deutsche Sportlerin vor ein deutsches Gericht kam.
Ich wollte nur fragen, wie viele Fehlentscheidungen eigentlich erlaubt sind, weil wenn es 15 sind, hast du noch eine frei.
Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das rüberkommt.
Oder drei Fragen zu Katar und dann ist das Interview beendet.
Ich möchte vielleicht in diesem Zusammenhang mal daran erinnern, an Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Liebe Hörer, wir begrüßen euch heute zu Folge 39 unseres Sportrechts-Podcasts Liebling Bossmann. Wir schreiben den 6.9.2024. Ich bin Fabian Reinholz und mit mir in der Folge sprechen heute die Bossmänner Robert Golz und Holger Jakob. Grüßt euch.
Hallo.
Hallo zusammen.
In der heutigen Folge werden wir besprechen, inwieweit Intergeschlechtlichkeit bzw. Transgeschlechtlichkeit bei Athletinnen und Athleten im Leistungssport im Spannungsfeld zwischen Fairness und Chancengleichheit auf der einen Seite und Diskriminierungsfreiheit bzw. Inklusion auf der anderen Seite steht und wie das bislang gelöst wird oder wie sich das noch besser lösen lässt, wenn überhaupt. Ausgangspunkt ist der Fall Iman Khelif, die algerische Boxerin, die in Paris olympisches Gold in einer Frauenboxdisziplin gewonnen hat. Der Fall ist den meisten sicherlich bekannt. Und dazu haben wir uns heute eine Expertin eingeladen und ich begrüße ganz herzlich bei uns Maike Herrlein. Grüß dich, Maike.
Hallo zusammen und vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Vielen Dank, dass du hier bist. Ich möchte zunächst, wie es sich für gute Gastgeber gehört, dich einmal vorstellen. Und wenn du feststellst, da sind ein paar Dinge nicht ganz korrekt, dann sag es bitte. Du bist Rechtsreferendarin am Landgericht Darmstadt und gleichzeitig Doktorandin am Institut für Internationales und Vergleichendes Öffentliches Recht der Universität Münster. Weil das dich irgendwie noch nicht genug auslastet, arbeitest du nebenbei auch noch als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Kanzlei Arnike Siebert-Dabelstein in Frankfurt-Main. Und dort beschäftigst du dich insbesondere mit verschiedenen Rechtsfragen im Kontext Sport. Studiert hast du an den Universitäten Freiburg und Bergen im hohen Norwegen. Sehr schöne Stadt übrigens, war ich vor 2 Jahren im Sommerurlaub. Und dein Masterstudium im Sportrecht hast du an der Uni Bayreuth gemacht. Die sind durchaus bekannt dafür, das Thema Sport ganz besonders im Vordergrund zu haben. Da hast du dich dann auch auf vor allem Fragen zum Wettbewerbsrecht, zum Datenschutzrecht und zu Menschenrechtsfragen im Sport konzentriert. Ich nehme mal an, mit Wettbewerbsrecht war dann der Schwerpunkt vermutlich im Kartellrecht eher als jetzt im Lauterkeitsrecht. Maike nickt, das könnt ihr nicht sehen, aber bin froh, dass das alles so richtig ist. Und du bist ehemalige Leistungsschwimmerin und hast nach dem ersten Staatsexamen nahezu 2 Jahre neben der Promotion als Trainerin gearbeitet und du bist heute auch noch in der Trainerausbildung tätig. Also nicht mehr als Trainerin, sondern jetzt als Ausbilderin. Wo bist du da angedockt? Irgendwie im Verbandsbereich oder bei einem Verein? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Genau, im Verbandsbereich dort angedockt bin ich insbesondere noch. Ich war ja in Münster, da ist NRW dann sehr nah und dann quasi für den Schwimmverband NRW beziehungsweise einige Bezirke bin ich dann dort noch in der Trainerausbildung unterwegs und leite quasi die neuen jungen Übungsleiter an und gebe ihnen ein paar der Erfahrungen, die ich so gemacht habe, mit auf den Weg.
Und das war auch dein Heimatverein oder ist dein Heimatverein?
Mein Heimatverein, wenn ich so sagen würde, ist eigentlich die SSG 81 Erlangen. Da bin ich früher intensiv geschwommen. Ist ja jetzt auch gerade wieder etwas in den Medien gewesen bei den Paralympics. Also da habe ich früher quasi meine Bahnen gezogen. Dann durch das Studium beziehungsweise die Promotion noch andere Vereine quasi kennengelernt.
Aber in Erlangen hattest du noch nicht zu tun mit dem Sportrecht. Ja, da gibt's ja auch ein Sportrechtsinstitut von Professor Viehweg. Das war aber noch damals noch gar nicht im Blick.
Genau, ich habe so ein paar Umwege gemacht, wenn man das so sagen kann, bis man dann mal zum Sportrecht gelangt ist. Tatsächlich als erstes die die Trainertätigkeit und dann erst eigentlich auf die Idee gekommen, hey, kann man nicht Sport und Recht irgendwie noch verbinden und dann quasi über den LLM in Bayreuth das Sportrecht dann in dem Sinne für mich auch entdeckt.
Was war da das Thema der Masterarbeit?
Das Thema der Masterarbeit war tatsächlich im Bereich Datenschutzrecht unterwegs, in Anführungszeichen ein Klassiker, Weitergabe von Daten im Bereich Anti-Doping, also die ganze Datenschutzrechtsthematik rund um Anti-Doping-Verfahren, WADA und so weiter und so fort. Da gab es ja gerade auch den Fall in Österreich über diese Publikationspflichten, der ja auch bis zum EuGH jetzt erstmalig abgewiesen worden ist. Gerade geht's ja in die zweite Runde.
Kollegen Ölsbeck.
Genau, weil das Verwaltungsgericht ja jetzt vorgelegt hat. Da haben wir jetzt dann, wahrscheinlich kommt der EuGH jetzt nicht mehr drum herum, das Ganze jetzt nochmal nicht zu beantworten. Das war, wie gesagt, die Masterarbeit. Und die Seminararbeit hat tatsächlich das Thema betroffen, was wir heute besprechen auch. Das war das erste Mal, dass ich quasi mit diesem Thema in Kontakt gekommen bin. War noch bevor die EGMR-Entscheidung zu Semenya erlassen worden ist und hatte damals eben zum Thema auch so eine Art allgemeinen Überblick zu schaffen und dann aber auch eben schon mal versuchen vorauszusagen, wie denn der EGMR in der Sache Semenya entscheiden wird. Mhm. Also von daher ziehe ich das Thema
Frage
quasi mit.
Fabian?
Ich bück dich mal kurz ab. nur weil du uns die Vorlage gegeben hast. Wir haben ja zum Thema Datenschutz und Doping tatsächlich zwei Folgen gehabt. Vielleicht hast du sie ja auch gehört, Maike. Einmal eine Folge, wo wir Lars Mozifer zu Gast hatten, den NADA-Chef, und eine Stefan Brink, der damals der Datenschutzbeauftragter im Land Baden-Württemberg war. Das war ein sehr spannendes Thema. Also uferlos fast, würde ich sagen. Extremes Spannungsfeld dort ist uns aufgefallen.
Absolut, absolut. Und das bleibt auch weiterhin bestehen. Und ich sehe gerade ein neues Spannungsfeld entwickeln, wenn wir das Integritätsthema weiterdenken. Haben wir auch ein Spannungsfeld, was mit Daten im Bereich Safe Sport, Korruption und so weiter dann ja quasi nachher eine Rolle spielt. Werden sich ähnliche Fragen stellen.
Absolut. Also wir merken auch, du bohrst gerne die dicken Bretter.
Ich wollte noch eine Frage stellen.
Ja, bitte.
Welche Professoren in Bayreuth neben Professor Herrmann solche Themen denn betreuen? Ich kenne da sonst niemanden.
Also die Masterarbeit hat tatsächlich Herr Ort aus Köln betreut.
Ah ja.
Mhm. Der hatte sich des Datenschutzrechtsthemas angenommen. Die Seminararbeit, wie gesagt, ist bei Professor Herrmann entstanden.
Ah, okay. Genau. Das macht er dann auch mit.
Das hat er dann, habe ich ihm aufgezwungen vielleicht.
Okay,
ich weiß
okay,
es nicht.
Klasse,
aber
klasse.
Er hat es gerne angenommen, würde ich sagen.
Ja, ja.
Letzte Frage, bevor wir dann mal in Medias Res gehen. Was hast du beruflich vor? Willst du Anwältin werden?
Ich würde dem Sportrecht sehr gerne verbunden bleiben. Da bietet sich, glaube ich, die Anwaltstätigkeit zum Einstieg sehr gut an, einfach auch um praktische Erfahrungen nochmal zu sammeln. Und ob es danach irgendwann mal zu einem Verband geht oder so, da bin ich noch komplett offen.
Gut.
Na, dann machen wir mal weiter. Zum Thema. Imane Khelif ist eine algerische Amateurboxerin. Wie ich schon gesagt habe, ist sie Olympiasiegerin geworden in Paris im Weltergewicht. Das ist die Gewichtsklasse bis 66 Kilo. Aber nicht deshalb genießt sie inzwischen weltweite Bekanntheit und hat mehr als 2 Millionen Follower auf Instagram inzwischen, sondern aufgrund der Tatsache, dass Teile der Öffentlichkeit der Meinung sind, Khelif habe kein weibliches Geschlecht und hätte daher nicht im Wettkampf der Frauen bei Olympia antreten dürfen, sage ich jetzt mal so salopp. Wie kam es zu dieser Meinung? Ich weiß nicht mehr, ob es das Achtelfinale oder das Viertelfinale im olympischen Boxturnier in dieser Gewichtsklasse war, boxte sie gegen die Italienerin Angela Carini und der Kampf endete nach wenigen Sekunden durch Aufgabe der Italienerin, die im Nachgang klagte, sie sei noch nie so hart getroffen worden wie von Khelif. Die hat dann auch irgendwie den Handschlag da verweigert und in Tränen den Boxring verlassen. Das erregte einigermaßen Aufmerksamkeit und der Folge wurde dann öffentlich behauptet, Khelif sei ein Mann, so unter anderem J.K. Rowling, oder sie sei trans, so unter anderem Trump, Musk und Reichelt und dann jeweils irgendwie verbunden mit relativ plumpen und platten Bemerkungen dazu, dass Männer im Frauensport nichts zu suchen haben und so weiter. Beweise für jetzt ein männliches Geschlecht gab es keine. Es gibt eine gewisse Hintergrundgeschichte zu Iman Khelif, die ist bei den Weltmeisterschaften der IBA, also eines Boxverbandes, im Jahr 2023 auf ihr Geschlecht getestet worden und daraufhin von diesem Wettbewerb ausgeschlossen worden. Der Boxverband ist übrigens wegen Korruptionsvorwürfen nicht ganz unumstritten. Und es gab damals aber im Nachgang jetzt widersprüchliche Aussagen dazu, warum damals ausgeschlossen wurde. Einmal hieß es von Seiten des Verbands, es sei ein DNA-Test gewesen und man habe da erhöhte männliche Chromosomen festgestellt. Und später war dann die Rede davon, dass es einen Hormontest gegeben hat, in dem ein erhöhter Testosteronspiegel festgestellt worden sei. Die Testergebnisse sind nach wie vor nicht öffentlich bekannt.
Hat sich die Seite von Khelif eigentlich dazu mal geäußert, zu diesen Tests bei der IBA?
Mir nicht bekannt. Weiß es jemand?
Nee. Mir auch nichts bekannt in der Richtung.
Ausgangspunkt ist die Erkenntnis, dass die rein geschlechterbezogene Trennung der sportlichen Wettbewerbe aus dem Wunsch oder der Idee nach sportlicher Fairness und Chancengleichheit resultiert, da ja physische Unterschiede zwischen Männern und Frauen bestehen, die sich auf die sportliche Leistungsfähigkeit auswirken. Studien bestätigen, dass Männer tendenziell körperliche Vorteile haben. Das ist wohl weitgehend unbestritten. Und auch die Debatte um die Chancengleichheit bei den Frauenwettbewerben ist nicht neu. Das Beispiel der Leichtathletin Kasta Semenya ist eines der bekanntesten, auch übrigens in der Rechtshistorie solcher Fälle. Werden wir sicherlich im Laufe dieses Gesprächs auch nochmal drauf zurückkommen. Das deutsche Gesetz über die Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag, kurz Selbstbestimmungsgesetz, das zum 1.11. diesen Jahres in Kraft tritt, lässt es übrigens im Sport oder dem Sport ausdrücklich offen, eigene Maßstäbe für seine Wettbewerbe anzusetzen, also unabhängig vom Geschlechtereintrag. Manche Sportverbände haben reagiert, also jetzt nicht auf das Selbstbestimmungsgesetz, sondern generell eben auf die Frage, wie man in dem Bereich den sportlichen Wettbewerb fairer gestalten kann. Die haben also reagiert und in ihren Zulassungskriterien Grenzwerte für das Hormon Testosteron festgelegt. Unter anderem der Weltleichtathletikverband, das war dann eben auch ein Ausgangspunkt für das Verfahren, das Kasta Semenya angestrengt hat. Diese Kriterien gelten dann auch für die Qualifikation für die Olympischen Spiele. Der Boxverband hat sowas aber nicht. Und das IOC hat sowas auch nicht. Die halten es bislang damit, sich auf die Angaben des Geschlechts in der Geburtsurkunde zu verlassen. Wir können nachher noch genauer dazu sprechen, warum das so gemacht wird. So, du, liebe Maike, du hast einen Aufsatz veröffentlicht in der Spoprax in Heft 4 aus diesem Jahres 2024, interessanterweise relativ zeitgleich zu dem Fall Khelif, was natürlich Zufall war, aber insofern ein interessanter Zufall oder ein willkommener Zufall. Das Thema dieses Aufsatzes ist Transgender-Athleten. Und du stellst dabei fest, dass die Diskussion um diese Athleten im Sport vor allem die Frage der Fairness betrifft und damit eben der Wunsch nach Fairness, Chancengleichheit und dieser im Konflikt steht mit dem Wunsch oder der Forderung nach Inklusion im Sport beziehungsweise der Vermeidung von Diskriminierung. Vielleicht kannst du ein bisschen näher erläutern, wie du dazu gekommen bist eigentlich, überhaupt dich mit der Thematik auch zu beschäftigen was sozusagen so Kerninhalt deines Aufsatzes dann ist.
Ja, sehr gerne. Warum habe ich mich mit dem Thema beschäftigt? Für mich ist das ein Thema, das ich aus der englischsprachigen Literatur und auch bei vielen internationalen Sportverbänden als ein sehr breit diskutiertes und auch wahrgenommenes Thema immer gesehen habe. Das ist aus meiner Perspektive in Deutschland immer noch ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden. Also gerade hier in der deutschsprachigen Sportrechtlerinnen und Sportrechtler Community schien mir das immer so ein Thema gewesen zu sein. Ich weiß nicht, ob man ihm aus dem Weg gegangen ist, aber man hat kaum irgendwie auch Auseinandersetzungen damit gefunden. Und das hat mich eigentlich dazu verleitet, dieses Thema auch mal wieder anzusprechen, auch so ein bisschen es wieder in den Blickpunkt zu bringen, weil wir finden es dann immer häufig, das kommt dann bei Olympia wieder hoch, dann ist es wieder 4 Jahre irgendwie ein bisschen unter der Decke oder unter dem Tisch wird es dann fallen gelassen, bis dann wieder mal ein Fall quasi aufkommt. Und eigentlich ist das ja ein Thema, mit dem sich die Verbände beschäftigen müssen, wenn sie denn Regeln irgendwie finden müssen. Und das kann nicht immer nur irgendwie quasi während den Olympischen Spielen groß diskutiert werden. Und das war quasi so ein bisschen Hintergrund dieses Aufsatzes. Jetzt kann man berechtigterweise fragen, warum ist er dann auf Englisch erschienen, wenn ich ihn doch in der deutschen Sportrechts-Community etwas platzieren wollte.
Hat mir tatsächlich vor, dich das zu fragen, ja.
Da kommt tatsächlich der Gedanke dahinter, auf den wir nachher wahrscheinlich auch noch zu sprechen kommen. Die Begrifflichkeiten sind ja nicht so ganz ohne. Ob ich jetzt von intergeschlechtlichen, intergender-Athletinnen, transidenten Athletinnen oder wie auch immer spreche, da kann man ja auch mal leicht, sage ich jetzt mal so, daneben liegen. Da war mir dann die englische Begrifflichkeiten mit Sex und Gender doch einfach viel geläufiger und man musste sich auch nicht darum kümmern, den Aufsatz jetzt irgendwie sprachlich hier noch anzupassen. Und das war dann eigentlich der Grund dafür, warum ich ihn auf Englisch verfasst habe und weil ihm tatsächlich ein Vortrag beim Jungen Netzwerk Sportrecht zugrunde liegt, den ich im April gehalten hatte und da eben mit einem Wissenschaftler aus Japan zusammen auch schon auf Englisch vorgetragen hat.
Okay.
Das vielleicht, warum ich den Aufsatz geschrieben habe, womit er sich auseinandersetzt, eigentlich mit den Grundzügen. Ja, also die Frage, die du gerade schon angerissen hast, ja, was ist eigentlich mit Fairness im Sport auch gemeint? Wie geht man damit quasi um? Ich habe mal versucht, auch die Begrifflichkeiten eben festzulegen, da ja häufig in der Öffentlichkeit auch viele Begriffe hier in einen Topf geworfen werden, Intergeschlechtlichkeit, Transgeschlechtlichkeit. Man hat manchmal den Eindruck, das wird einfach alles gleich behandelt. Und da war es mir auch wichtig, nochmal ein paar Linien zu setzen, bevor ich dann eigentlich dazu übergegangen bin, mal zu überlegen, wie können denn diese Werte quasi in Ausgleich miteinander gebracht werden? Was sind Ansätze, die man da fahren kann? Welche Regelungen gibt es? Und was müssen Sportverbände vielleicht beachten, wenn sie künftig solche neuen Regelungen aufsetzen wollen?
Genau, ich fand jetzt den Hinweis von dir sehr gut darauf, dass du den Eindruck hast, und da bist du nicht alleine, dass ich in der breiten Bevölkerung dass in der Breitbevölkerung relativ wenig Ahnung vorherrscht, wie mit diesen unterschiedlichen Begrifflichkeiten umzugehen ist. Und es ist wohl aber eine Grundvoraussetzung dafür, dass man in der Lage ist, die Thematik zu verstehen oder die Problematik zu verstehen, auch das Spannungsfeld dann richtig einzuordnen und da mitreden zu können. Also die plumpen Kommentare in den sozialen Medien, ein paar von denen hatte ich so ansatzweise zitiert vorhin, aber das waren ja nicht die einzigen, die sich dazu geäußert haben. Die sprechen ja dafür, dass es eben diese überhaupt kein richtiges Verhältnis zu Begrifflichkeiten gibt. Und natürlich tut man sich auch immer schwer mit Begrifflichkeiten, gerade in diesem geschlechterspezifischen Umtext, Stichwort Gendern, ja, schon das fällt vielen ja schwer. Vielleicht können wir darüber mal kurz sprechen und so ein bisschen Basics erklären und Aufklärungsarbeit leisten, bevor wir einmal fortfahren. Also ich habe hier auf meinem Zettel Begriffe wie Cis-Geschlechtlichkeit, wie Transgeschlechtlichkeit, in Abgrenzung dazu Transvestitismus, binär, nicht binär, und Intergeschlechtlichkeit. Da gibt es natürlich noch viel mehr, aber vielleicht kannst du da mal so eine grobe Linie ziehen, wo man da einfach unterscheiden muss?
Ich versuche es auf jeden Fall mal. Also wir haben ja in dem Sinne das Problem, dass wir im Deutschen nur das Wort Geschlecht kennen. Das hat sich im Englischen dann in die beiden Begriffe Sex und Gender so ein bisschen ausgeweitet, beziehungsweise gibt es dort diese zwei Begriffe schon länger. Das heißt, mit dem deutschen Wort Geschlecht meinen wir eigentlich gleichermaßen sowohl das biologische Geschlecht als auch das soziale Geschlecht. Was sind das jetzt? Das biologische Geschlecht wird einer Person eigentlich zugeschrieben aufgrund von so ja sichtbaren, messbaren biologischen Aspekten. Also ganz klassisch äußere Geschlechtsorgane, Hormone, Chromosome, all das, was ich irgendwie messen, was ich erfassen kann. Der Begriff des sozialen Geschlechts, also dieser Gender-Begriff aus dem Englischen, der beschreibt eher das gefühlte und das gelebte Geschlecht, was ja auch teilweise stark irgendwie von kulturellen Geschlechtsbildern dann auch abhängig ist in dem Sinne. Also das ist quasi unser Ausgangspunkt. Wir haben ein biologisches Geschlecht und ein soziales Geschlecht. Wenn jetzt diese beiden Geschlechter in dem Sinne nicht übereinstimmen, also eine Person sagt, das biologische Geschlecht, das mir zugewiesen worden ist, das ist nicht meins, sondern ich fühle mich einem anderen Geschlecht zugehörig, dann haben wir es mit einer Person zu tun, die transsexuell, transgeschlechtlich ist. Was ist jetzt hier nochmal, der Unterschied?
Maike, ganz kurz nochmal eine Verständnisfrage. Mhm. Also Chromosomen und Testosteron, die Merkmale gehören auf jeden Fall noch immer zum biologischen Geschlecht. Oder kann man da auch schon eine Grenze ziehen, dass nur die äußeren Geschlechtsorgane, Geschlechtsmerkmale eine Rolle spielen und Chromosomen und Testosteron schon eine weitere Kategorie darstellen?
Also ich kenne es aktuell noch so, dass wir wirklich das noch zum biologischen Geschlecht dazu zählen. Also quasi alle Faktoren, die wir irgendwie aus der Biologie messbar machen können und kennen, können halt hier quasi diese geschlechtsdeterminanten oder geschlechtsdeterminierenden Faktoren in dem Sinne sein. Also dass es da noch keine, sag ich jetzt mal, dritte Kategorie in dem Sinne gibt.
Ich glaube, die biologische hatte ich auch nur gelesen. Die biologische Definition stellt auch stark auf die Keimzellenproduktion ab, ne? Und dann kommen die ganzen weiteren Faktoren, wo es auch Abweichungen gibt mit Chromosomen und die ganzen Fragen, die dann auch wieder den Geschlechter, biologischen Geschlechterbegriff weiter komplizierter machen, auch den schon vom Sozialen mal ganz abgesehen, der dann natürlich bunt ist wie das Leben. Aber da kommen wir jetzt dazu.
Genau.
Ja, fahr mal ruhig fort, Maike.
Ja. Wir hatten gerade sind dazu gekommen, transsexuell, transgeschlechtlich uns anzuschauen. Also das quasi, wenn das biologische Geschlecht nicht mit dem sozialen Geschlecht in dem Sinne übereinstimmt. Diese Unterscheidung transsexuell, transgeschlechtlich, diese Begriffe. Transsexuell bezieht sich häufig auf dieses binäre Geschlechtssystem noch. Also, dass wir quasi sagen, es gibt nur die Kategorien Mann und Frau. Und wenn eine Person sich dann als transsexuell bezeichnet, kann das zum Ausdruck bringen, dass sie sich quasi ihre Geschlechtsidentität in dem Gegengeschlecht sieht, das ihr eigentlich zugewiesen worden ist. Dieser Begriff transsexuell ist allerdings relativ schlecht besetzt oder hat sich in den letzten Jahren eher abgelehnt, häufig wegen des historischen Kontextes. Man sagt, das ist diskriminierend und es hat sich eher der Begriff des Transgender in dem Sinne durchgesetzt. Außer man sieht jetzt wieder das Personenstandsgesetz, wo dann wieder von transgeschlechtlich die Rede ist. Also man merkt, es ist ein riesengroßes Durcheinander. Und wir versuchen hier auch irgendwie Begrifflichkeiten für verschiedene Dinge zu finden, auch als Dritte, als Juristen, die diesen Bereich irgendwie versuchen wollen zu beschreiben. Und das kommt die ganze Zeit eigentlich in Konflikt mit der Selbstwahrnehmung der Person. Am einfachsten würden wir jetzt sagen, wir bezeichnen die Person so, wie sie es möchte. Wenn die Person als Transgender-Person bezeichnet werden möchte, dann bezeichne ich sie als Transgender. Wenn die Person als transsexuell bezeichnet werden möchte, dann würde ich mich quasi daran anschließen. Das Problem entsteht dadurch, dass wir quasi als Außenstehende versuchen, hier diese verschiedenen Phänomene in dem Sinne zu beschreiben. Transindex.
An der Stelle ein kurzer Einwurf von mir. Die Bezeichnung Transgender, Transgeschlechtlichkeit, Transsexuell hat übrigens nichts zu tun mit der Frage der sexuellen Orientierung solcher Personen. Die kann die komplette Bandbreite einnehmen der sexuellen Orientierungen, die es so gibt. Also das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
Also ist völlig nachvollziehbar, dass du sagst, wenn ich da schon mal kurz reingrätschen darf, auch letztlich die Deutungshoheit und die Definition und die Sprachwahl sollte den Betroffenen dann obliegen. Aber natürlich braucht nicht zuletzt eine Gesellschaft, aber natürlich auch ein juristischer Kontext, braucht ein Grundverständnis über die Begrifflichkeiten, um, wie man jetzt schon sieht, anhand der Debatte einfach mal klar, dass man nicht aneinander vorbeiredet. Ne? Also deswegen finde ich es schon so wichtig, dass man sagt, ja, letztlich kann es jedem überlassen, aber in der sprachlichen, es braucht ein Konsens in der sprachlichen und in dem gemeinsamen Verständnis von diesen Begrifflichkeiten, und der kann es dann auch wahrscheinlich nicht jedem recht machen. Ne? Also das ist dann mal das Problem auch in der großen Schiene jetzt beim Gendern, wo sich eigentlich Normaldenken mittlerweile darauf verständigt haben, dass man das schon für sich machen sollte. Wer es nicht machen will, meinetwegen, aber das ist wieder eine andere Debatte. Aber das finde ich halt ein bisschen schwierig, dass man, und deswegen hast du nicht ohne Grund wahrscheinlich den Ausweg ins Englische genommen und gesagt, also dieses, da scheitert man ja schon an der Darstellung, wenn man die Begrifflichkeiten da kaum eingereiht wird. Aber ja, verstehe auf jeden Fall den Punkt, den du machst, ja.
Andererseits, er zeigt natürlich auch, mit was für einem diversen Feld wir es in dem Sinne zu tun haben. Also er bringt auch da nochmal allein in der Begrifflichkeit ja auch die Vielfalt zum Ausdruck. Ich glaube, vorhin in der Einführung zu der Frage ist auch das Wort transident noch gefallen, was ja häufig dann als weiteres Wort eben für Transgender auch genutzt wird. Ident soll dann eher auch auf den Aspekt der Identität dann hier noch mehr quasi in den Fokus stellen, die sich dann mit der Geschlechtszugehörigkeit in dem Sinne auch beschäftigen. Also quasi die Nachsilbe, die wir diesem Wörtchen trans anhängen, kann ganz unterschiedlichen Betonungen nochmal hier Ausdruck verleihen. Und das gleiche Spiel könnten wir jetzt bei intersexuell auch durchmachen. Also auch da gibt es die unterschiedlichen Abweichungen, die wir dann haben. Non-binär ist bisher noch nicht gefallen, oder das hatten wir uns jetzt noch nicht angeschaut. Das sind ja quasi Personen, die sich keinem Geschlecht zugehörig fühlen. Manche sortieren das unter den Transgender-Begriff ein, weil sie sagen, auch hier passt quasi das biologische Geschlecht nicht mit dem sozialen Geschlecht überein. An sich ist es aber eigentlich eine dritte Kategorie von Personen, mit denen wir hier zu tun haben. Spannenderweise bei den Sportverbänden, um das vielleicht schon ein bisschen vorzugreifen, World Rugby hat non-binäre Personen erwähnt in ihrer neuesten Policy. Bei den anderen Sportverbänden hat sich, glaube ich, damit aktuell noch keiner auseinandergesetzt. Obwohl es ja tatsächlich eine non-binäre Sportlerin schon seit Jahren in der kanadischen Frauennationalmannschaft gibt, die sowohl auch bei Olympia teilgenommen hat, als auch bei Frauenweltmeisterschaften. Das Ganze ist keine Debatte, weil sie biologisch eine Frau ist und dementsprechend für jetzt den objektiven Beobachter ohne Probleme auch in der Frauenmannschaft teilnehmen kann, sodass wir hier noch keine Diskussion haben.
In der kanadischen Rugby-Nationalmannschaft oder
Fußball?
Ach, Fußball, Entschuldigung.
Aber da ist es kein Problem, da ist kein Konflikt, weil sozusagen sie biologisch eben die Frau ist. Hm.
Dann haben wir noch die Intergeschlechtlichkeit.
Genau, wie gerade schon gesagt, also wir könnten das mit den Nachsilben genauso durchführen, wie wir es bei der Transgeschlechtlichkeit auch gemacht haben. Also auch hier könnte man auch von intersexuell sprechen. Intersexuell sind all diejenigen Personen, bei denen das genotypische Geschlecht, also das Geschlecht, was ihnen aufgrund der Chromosomen eigentlich zugewiesen wird, nicht mit dem phänotypischen Geschlecht übereinstimmt, also insbesondere auch hier mit den äußeren Geschlechtsmerkmalen wieder nicht übereinstimmt. Was ist der zentrale Unterschied zu den Transgender-Athletinnen und Athleten? Das ist von Natur aus in dem Sinne angeboren, diese diese chromosomale Besonderheit, die wir hier haben. Und auch hier reden wir über eine ganze Reihe von diversen geschlechtlichen Entwicklungen, die hier dahinter stecken. Also im Englischen nennt man das ja dann DSD, Development Sex Disorders. Und da ist eine ganze Latte an verschiedensten Phänomenen, die sich dahinter quasi verstecken.
Mhm. Ja, super. Vielen Dank für diese überblicksartige Einordnung. Vielleicht noch dann wieder zurückkehren zu deinem Aufsatz. Du schreibst ja, dass du einen Konflikt siehst zwischen dem Bedürfnis nach fairen Wettbewerbsbedingungen und dem Recht auf Inklusion. Schilderst auch die Schwierigkeiten, die Sportverbände haben, wenn sie versuchen, die beiden Pole miteinander in Einklang zu bringen, und kommst dabei zu dem Schluss, dass restriktive Regeln, die die Teilnahme von betroffenen Athleten einschränken, oft als diskriminierend wahrgenommen werden. Jetzt auch keine große Überraschung, dass das so ist. Darum dreht sich ja auch das ganze Thema. Kannst du uns einen Überblick dazu geben, welche Regelwerke es dann da bereits schon gibt, auch wenn es sich um noch so rudimentäre handelt, also wer da sich um was bereits gekümmert hat, warum oder in welcher Hinsicht das eigentlich diskriminierend ist. Und dann können wir vielleicht in dem Zusammenhang dann auch mal auf den Fall Semenya zu sprechen kommen, wo es da um Testosterongrenzwerte ging und die Art und Weise, wie man damit umgegangen ist, im Leichtathletikverband da irgendwie Chancengleichheit herzustellen.
Ich fange mal vorne an. Welche Regelwerke gibt es denn bereits? Ich glaube, ich hatte es letztens nachgeguckt, dass es in der Zwischenzeit 19 oder 20 internationale Sportverbände sind, die dazu Regelungen erlassen haben. Grundlage dessen, dass die Sportverbände hier quasi ja nahezu frei sind, ob sie entsprechende Regelungen erlassen oder nicht, ist das vom IOC verabschiedete, im November 2021 verabschiedete IOC Framework on Fairness, Inclusion and Non-Discrimination on the Basis of Gender Identity and Sex Variations. Was hat das IOC hier gemacht? Früher in dem Sinne, also insbesondere als die Debatte um Caster Semenya noch hochkam, gab es eigentlich einen One-Size-Fits-All-Approach für das IOC. Das IOC hat einen Testosteronwert rausgegeben, gesagt, alle Verbände müssen sich daran halten. Das ist die Obergrenze an Testosteron, die eine Frau, möchte sie in der Frauenkategorie teilnehmen, maximal haben darf. Davon ist das IOC 2021 abgewichen, nachdem es einen relativ langen Konsultationsprozess auch gab. Und sie haben jetzt gesagt, wir überlassen das den Sportverbänden zu entscheiden, welche Regelungen sie hier setzen. Und wir geben ihnen nur in Anführungszeichen einen Katalog mit 10 Prinzipien an die Hand, die sie quasi in ihrer Entscheidungsfindung leiten sollen. Da gehören so Kriterien zu wie Fairness, wie Inklusion, aber auch wie robuste wissenschaftliche Daten oder eben auch Nichtdiskriminierung. Diese Regeln eröffnen den Sportverbänden jetzt eigentlich das Feld, selbst zu entscheiden.
Und Maike, das ist völlig unabhängig zu sehen von Doping-Aspekten, nicht wahr?
Das ist völlig unabhängig zu sehen von Doping-Aspekten. Die werden dann, wenn sie eine Rolle spielen, noch gesondert geregelt. Also beispielsweise, dass dann eben während einer Hormontherapie die Anti-Doping-Regelungen nicht zur Anwendung kommen oder Ähnliches. Also wenn ich dann hier beispielsweise Testosteron zuführe, dass ich dann in dem Moment unter Umständen keinen Dopingverstoß begehe. Aber das ist
also
komplett
unabhängig
zu sehen.
Aber Testosteron steht nichtsdestotrotz auf der Dopingliste.
Testosteron steht nichtsdestotrotz auf der Dopingliste, ja.
Alles klar.
Genau. Aber man nimmt eben diese Phasen, gerade bei Transgender-Athleten, wenn die sich dann quasi in ihrer geschlechtlichen Angleichung befinden, häufig aus den Anti-Doping-Regelwerken oder aus dieser Zeit dann eben auch raus. Gut, häufig nehmen diese Sportlerinnen und Sportler jetzt zu diesem Zeitpunkt auch nicht an Wettbewerben teil und fallen damit gar nicht in dieses System quasi dann rein. Genau. Aber grundsätzlich sind wir hier unabhängig quasi vom Anti-Doping.
Und das gilt auch für erhöhte Chromosomenwerte, weil das ist ja auch kein Doping.
Das ist auch kein Doping an sich. Also eine Caster Semenya nimmt ja kein Testosteron, was quasi von außen zugeführt wird,
genau,
in den Körper hinein, sondern das ist ja quasi ein körpereigenes, also ja, körpereigenes Doping in Anführungszeichen, die halt durch ihre besonderen chromosomalen und auch geschlechtlichen Eigenschaften hier dann quasi zutage tritt. Ja? Also wir haben ja Doping nur, wenn das quasi von außen zugeführt wird, von einer externen Quelle. Und hier haben wir es ja quasi bei den Intersex-Athletinnen zumindest,
dass
Natur gegeben ist.
Da halt häufig Probleme. Ist es körpereigen oder ist es körperfremd?
Absolut, ja. Also da haben wir auch die nächste Schwierigkeit, die dann quasi hier mit ins Spiel kommt.
Und Caster Semenya musste ja ihren Testosteronspiegel sogar regulieren, also jedenfalls nach den Bestimmungen des Internationalen Leichtathletikverbandes. Die sind dann, glaube ich, irgendwann nochmal überarbeitet worden. Man hat dann quasi kategorisiert dort, korrigiere mich, wenn das nicht ganz richtig ist, in Menschen mit sogenannten 46XY-Chromosom. Das sind diejenigen, die dann auch tatsächlich diesem Regularien unterworfen sind, also die mindestens 46 XY-Chromosomen aufweisen, und diejenigen mit XX-Chromosomen, also vermeintlich der Normalzustand, die fallen gar nicht unter dieses Reglement. Caster Semenya schon. Und die hat sich dagegen, also zumindest jetzt, was den das Verfahren des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte angeht, erfolgreich gegen gewehrt, aber vorher eben nicht erfolgreich, weil sie vor dem, also in dem Zuständigkeitsprozedere, was die Athletenvereinbarung dann eben vorsehen, nämlich dann einmal zum KAS zu gehen und dann im Nachgang das noch vom Schweizer Bundesgericht überprüft zu lassen, nicht erfolgreich war. Da ist, soweit ich das richtig gesehen habe, das Verfahren vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte auch noch nicht beendet, sondern da hat eine Zwischeninstanz quasi im Jahr 2023 entschieden und die Sache wird jetzt dann nochmal vor der sogenannten Großen Kammer verhandelt. Weißt du zufällig, wann das sein könnte?
Die mündliche Verhandlung, die erste, hat stattgefunden. Da ist meines Erachtens nach auch in einer der letzten, ich weiß nicht, ob es die Spurt oder die Spurprax war, aber ein Aufsatz, glaube ich, von Michael Kintrup, der darüber berichtet, auch erschienen. Das muss jetzt vor ein oder zwei Monaten in dem Sinne gewesen sein, dass da die erste Verhandlung bei der Großen Kammer stattgefunden hat. Also es ist richtig, die Schweiz hat Berufung gegen das erstinstanzliche Urteil dort eingelegt und da geht es jetzt quasi auch in die nächste Runde.
In dem Zusammenhang finde ich, war, also wenn man die Entscheidung einmal zusammenfassend liest, dann ja dieser Diskriminierungsaspekt trat, finde ich, relativ klar hervor. Die solche Entscheidungen sind dann im Lichte der Rechte der Athleten zu sehen, auch insbesondere denen, wie sie sich nach der Menschenrechtskonvention niederschlagen. Es darf also keine, beziehungsweise wenn soweit eine Diskriminierung vorgenommen wird durch Regelwerke, die besonders schwerwiegend ist, weil sie einen besonders sensiblen Bereich betrifft, wie hier die geschlechtliche, muss halt jedenfalls nach dem Maßstab des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte eben auch eine überragende Notwendigkeit hinter diesen Regeln bestehen. Und die waren offensichtlich der Meinung, dass das jedenfalls angesichts des Semenya-Falls nicht der Fall ist. Also Stichwort Nebenwirkungen, die das Ganze erstmal hat, unschöne aufgrund einer Hormonbehandlung. Dann die Frage, ob das überhaupt wirkt. Ich glaube, bei Caster Semenya hat es, glaube ich, gar nicht so richtig angeschlagen, ne? Oder nur kurze Zeit und dann wieder nicht mehr. Dann die spärliche Datenbasis, dass 46XY Leichtathletinnen überhaupt signifikante Vorteile haben auf dieser spezifischen Strecke. Also das ist bei Caster Semenya die 1500 Meter Distanz. Dann die schweren Nachteile im Hinblick auf die Berufsausübung für die Athleten, die sowas zur Folge hat. das ist wahrscheinlich eine Schablone, die man letztlich jetzt auch bei allen Regelwerken irgendwie ansetzen kann, oder?
Das ist in gewisser Hinsicht eine Schablone, die auch in diesem IOC-Framework eine Rolle spielt. Also du hattest gerade angesprochen, es wurde bemängelt, dass es keine ausreichende wissenschaftliche Grundlage gab oder zumindest nur spärliche Datensätze gab. Genau das ist ja jetzt zum Beispiel ein Punkt, den das IOC in seinem Framework aufgegriffen hat und gesagt, wir brauchen robuste Datenmengen, um zu sagen, die Interathletin, also die intersexuelle Athletin oder auch die Transgender-Athletin hat Vorteile. Ja, wir dürfen das nicht mehr quasi als implizit voraussetzen und hier quasi in den Raum stellen, sondern es bedarf eigentlich eben, ich glaube, das IOC geht sogar so weit und sagt, peer-reviewed scientific studies, die hier vorliegen müssen und die hier quasi sagen, dass es so ein entsprechender Vorteil auch besteht. Also von daher, da merkt man, dass man aus dem Semenya-Urteil hier etwas aufgegriffen hat in dem Sinne auch. Was der EGMR ja auch hier insbesondere anmahnt, ist, dass man sich eben mit diesen Argumenten, die Caster Semenya dort vorgebracht hat, ja auch nicht umfassend auseinandergesetzt hat. Also wer mal in die CAS-Entscheidung reinschaut oder auch in das Urteil des Schweizer Bundesgerichts dazu, das wird dann an manchen Stellen relativ dünn. Und auch diese Nebenwirkungen in dem Sinne, wenn man das als Frau auch gerade liest und dann dort drin steht, dass diese Hormonbehandlung doch gleichzusetzen sei wie mit einer normalen Frau, die Verhütungsprodukte zu sich nimmt, dann kann man schon irgendwie ins Zweifeln geraten, ob das jetzt wirklich hier vergleichbar ist, wenn ich dazu in Anführungszeichen gezwungen werde, um an einem sportlichen Wettkampf teilzunehmen, dass ich dort Medikamente nehmen muss, um meinen Testosteronspiegel ganz signifikant zu ändern. Also hier werden eigentlich, ja, hier werden Äpfel mit Birnen an der einen oder anderen Stelle verglichen. Und das hat hier der EGMR auch in dem Sinne zu Recht bemängelt. Wenn man jetzt mal weiterguckt, das Urteil war 2023, World Athletics hat es noch nicht zum Anlass genommen, seine Regeln zu überarbeiten.
Das ist jetzt die neue Bezeichnung vom Leichtathletik, genau, vom Internationalen Leichtathletikverband, ja.
Genau, das ist die neue Bezeichnung vom Leichtathletikverband, hat es noch nicht zum Anlass genommen, diese Regeln zu überarbeiten. Die bleiben weiterhin aktuell so stehen. Dort bleibt man auf diesem Standpunkt quasi stehen. Wir haben doch ausreichend wissenschaftliche Nachweise, dass wir sind jetzt gerade bei den intergeschlechtlichen Athletinnen, also dass diese einen Vorteil haben und die halten quasi deswegen bisher starr an ihren Regelungen dort fest.
Und das IOC, das sagt also, liebe Sportverbände, macht mal. Und wenn ihr aber nichts macht, dann gucken wir in den Pass rein. Und dann entscheiden wir, was da drin steht und sortieren dann ein.
Ja, ich glaube, wir hatten jetzt bei Iman Khelif diese Besonderheit, dass der Boxverband ja nicht anerkannt war. Also ich glaube, das kommt hier nochmal als zusätzlicher, das Ganze verkomplizierender Faktor hinzu, dass für das olympische Boxturnier das IOC jetzt auch noch zuständig war. Und die haben dann tatsächlich gesagt, für uns ist nur entscheidend, was im Pass steht. Übrigens etwas, was in diesem Katalog von 10 Prinzipien nicht mehr vorkommt. Also früher hat das IOC auf so Anerkennung des Geschlechts durch die zuständigen staatlichen Behörden als einer der Faktoren oder als eine der Teilnahmebedingungen für Sportlerinnen abgestellt. Davon hat man sich eigentlich mal bewusst entfernt, weil es, glaube ich, auch Länder auf dieser Erde gibt, wo eine transsexuelle Sportlerin nie den Wechsel ihres Geschlechts wahrscheinlich durch die zuständigen Behörden anerkannt bekommen würde. Das gibt es dort schlicht nicht. Dort hatte man dann gesagt, nee, wir kehren eigentlich davon ab. Jetzt während der Olympischen Spiele in Paris hat man darauf jetzt wieder Bezug genommen. Man kann nur vermuten, warum. Es war wahrscheinlich das einfachste Kriterium, was man hier dann nochmal zugrunde legen konnte. Aber ich glaube, das kommt hier quasi nochmal als zusätzlicher Faktor hinein. Denn eigentlich sagt dieses Framework, die Sportorganisation ist frei, solche Regelungen zu schaffen, also solche Teilnahmebedingungen für sowohl transsexuelle als auch intersexuelle Athletinnen. Sie müssen keine Regeln schaffen. Sie können es in dem Sinne auch so weiterlaufen lassen, wie sie es gerade haben. Und es ist auch noch die Mehrzahl der Verbände, die sich dazu noch nicht geäußert hat.
Weil wir von Spannungsfeld gesprochen haben, jetzt haben wir sozusagen die eine Seite einmal beleuchtet, also so die unter der Überschrift Diskriminierung, was alles nachvollziehbar ist. Jetzt nehmen wir mal die Angela Carini-Seite, also die Sportlerin, die, und das wird man ihr auch glauben müssen, die ganz offensichtlich in dem konkreten Wettkampf den Eindruck schnell gewonnen hat, sie hat überhaupt gar keine Chance. Tatsächlich war es ja nun auch so, dass Iman Khelif tatsächlich dann auch Gold gewonnen hat, also auch die weiteren Kämpfe weitgehend problemlos für sich entschieden hat. Die Sportler sagen jetzt auch nicht zu Unrecht, naja, ich bereite mich Jahre auf so einen Wettkampf vor. Auch mit der Erwartung, dass ich da möglichst erfolgreich bin, habe aber nun das vermeintliche Pech, da irgendwie in der ersten oder zweiten Runde dann gleich gegen jemand zu kommen, der vermeintlich aufgrund seiner Transgeschlechtlichkeit oder Intergeschlechtlichkeit einen Vorteil hat, der sich vor allem in dem Sport Boxen eben ganz besonders auswirkt, weil es gibt ja auch Sportarten, da ist es vielleicht weniger relevant, irgendwie beim Bogenschießen oder was auch immer. Was sagt man denen? Ja, Pech. Irgendwo wird man da zu einer Lösung kommen müssen. Ist die überhaupt ersichtlich?
Das ist ein schwieriger Punkt. Also wir haben natürlich auf Seiten der Athletinnen wie jetzt einer Angela Carini auch ihr Recht auf körperliche Integrität, Schutz, Sicherheit in gewisser Hinsicht, der ja hier in Frage stehen könnte, wenn man quasi sagt, sie wird hier gezwungen, gegen Männer in Anführungszeichen zu kämpfen oder gegen Athletinnen, die hier aufgrund des Durchlaufens der männlichen Pubertät entsprechende Vorteile haben, also auch Leistungsvorteile in dem Sinne haben, entsprechende Kraftvorteile haben. Und hier würde man jetzt ihr sagen, gut, wir haben uns auf das Geschlecht im Pass verlassen, dort steht drin Frau, uns liegt es nicht nahe oder uns steht es nicht zu, das müsste das IOC dann in dem Sinne sagen, hieran zu zweifeln. Und deswegen konnte sie hier in dem Sinne an der Frauenkategorie teilnehmen. Das ist der Punkt, wo man dann sagt, okay, die Inklusion oder der Wert der Inklusion steht höher als in dem Sinne der Gedanke, den jetzt hier eine Angela Carini beispielsweise hatte. Aber das ist komplett offen oder auch schwierig, hier eine entsprechende Lösung nachher zu finden. Also gibt es wissenschaftliche Studien, die zeigen, die Verletzungsgefahr ist höher. World Rugby stellt beispielsweise genau auf solche Studien ab und sagt, aus diesem Grund können bei uns Transgender-Sportlerinnen nicht am Frauen-Rugby teilnehmen, weil wir Studien haben, die sagen, die Verletzungsgefahr für Cisgender-Frauen ist hier zu groß. Mhm. Auf diese Basis stützen die quasi dort ihre Regelungen und sagen, deswegen können hier Transgender-Sportlerinnen bei uns gar nicht mehr teilnehmen. Bei intersexuellen Sportlerinnen gibt es so einen kompletten quasi Ausschluss nicht in den Regelwerken, den die Verbände haben. Da wird immer noch über den Testosteronwert das Ganze geregelt und den Versuch oder die Idee eben die Vorteile, die diese Personen haben, zu reduzieren in gewisser Hinsicht. Aber das ist genau das Spannungsfeld, über das wir in dem Sinne sprechen. Ja, muss die Frauenkategorie in Anführungszeichen hier geschützt werden? Ja, manche sagen ja auch, sie ist erst entstanden, um überhaupt Frauensport möglich zu machen. Und jetzt müssen wir sie quasi eben durch Einflüsse von außen schützen. Und der Schutz der Sportverbände sollte erstmal denjenigen gelten, die quasi in dieser Kategorie schon sind, die in dieser Kategorie schon starten Und deswegen sollten sie quasi deren Schutz Vorrang geben vor jetzt der Aufnahme in Anführungszeichen neuer Sportlerinnen, neuer Dritter, die dann von außen in diese Kategorie hinein wollen. Aber das ist, ich glaube, man kann aktuell noch in gewisser Hinsicht von der Mission Impossible sprechen, die auch in den verschiedensten Sportarten vermutlich unterschiedlich zu beantworten ist, meines Erachtens nach auch vielleicht im Breitensport und im Spitzensport unterschiedlich zu beantworten ist, gegebenenfalls auch altersabhängig unterschiedlich zu behandeln ist. Also ich gebe nur ein Beispiel, 6- oder 7-jährige Kinder, da sind die Mädchen meistens leistungsfähiger als die Jungs. Also da ist es überhaupt kein Problem, sie irgendwie gemeinsam hier beispielsweise auch in Mannschaftssportarten zusammen aufs Feld oder ins Wasser, wenn wir jetzt vom Wasserball oder was weiß ich was sprechen, hier zu schicken. Das ändert sich dann natürlich später.
Ja, da sind wir dann bei der Frage eigentlich mehr oder weniger nicht geschlechterspezifisch, sondern das biologische Alter ist wahrscheinlich da dann die große Thematik.
Genau. Und ich wollte noch kurz einwerfen, dieser Gesichtspunkt der körperlichen Integrität von Sportlerinnen, der zieht ja nur im Kontaktsport. Also wenn ich in die Leichtathletik gehe, da zieht er nicht.
Da kommen wir damit nicht, weil, wie du schon richtig sagst, da haben wir keinen Kontaktsport.
Gibt's keine
da ist
Verletzungsgefahr.
Genau, da ist es in dem Sinne die Idee, die hat einen Vorteil, den wir als unfair in Anführungszeichen erachten. Was uns ja auch zu der spannenden Frage in dem Sinne führt. Also Fairness im Sport, ist das nicht eigentlich irgendwie ein Paradoxon an sich? Also wir brauchen ja die Unterschiedlichkeiten im Sport. Ansonsten können wir überhaupt keinen Sieger bestimmen. Und jetzt gehen quasi die Sportverbände hin und sagen ja eigentlich, das ist ein Vorteil, den erachte ich noch als fair. Und das ist ein Vorteil, den erachte ich irgendwie als unfair. Also in dem Sinne denken wir irgendwie an Michael Phelps. Super Schwimmer, geniale Spannweite für Schwimmen optimal. Da ist dann von Ausnahmetalent, körperliches Wunder in Anführungszeichen die Rede. Der hat auch Rennen mit riesengroßem Abstand gewonnen. Caster Semenya ist natürlich auch vorweggelaufen. Und hier sagt man jetzt aber, das ist ein Vorteil, den sie hat. Manche sagen, das sind ungefähr 3% an Leistungsvorteil, den die intergeschlechtlichen Athletinnen haben. Den wollen wir nicht mehr tolerieren. Also
ja. Mir fiel noch bei den Olympischen Spielen fiel mir noch auf, dass hier als Beispiel einmal das Finale im Schwergewichtsboxen der Männer oder die Halbfinale war es, bestritt ein deutscher Boxer, Tiafak, ist der Nachname, gegen einen Usbeken, der heißt Jalolov. Und ich habe den Kampf tatsächlich live gesehen und hatte die ganze Zeit den Eindruck, der Deutsche hat eigentlich keine wirkliche Chance, weil der Usbeke mindestens einen Kopf größer war als er und die Spannweite der Arme, also die Armlänge, war halt auch signifikant größer als bei dem Deutschen, der an den Boxer überhaupt nicht rankam. Insofern war es fast völlig klar, wer diesen Kampf gewinnen wird.
Aber Fabian, Rocky hat doch auch gegen Ivan Drago gewonnen.
Dann das hast du mich gerade widerlegt, ja. Habe ich übrigens auch dran gedacht, während die gekämpft haben. Ja, aber das sind eben so Dinge, wo man tatsächlich diese schwierige Entscheidung treffen muss, welche naturgegebenen Vorteile lässt man noch zu und wo muss man korrigieren?
Genau, du sagst es richtig. Also diese naturgegebenen Vorteile oder körperlichen Vorteile, die betrachten wir immer noch als normal und die werden eben als vorausgesetzt hingenommen. Ich bin gespannt, ob es auch irgendwann da in die Richtung geht, dass man, also im Boxen wird es ja tatsächlich auch durch die Gewichtsklasseneinteilung, nur oben raus ist dann halt irgendwann mal Ende. Insofern, und wir müssen halt aufpassen, dass wir Fairness nicht gleichsetzen mit Gleichheit. Und das ist auch so ein Spannungsfeld. Wie definiert man Fairness? Und ich hatte ja kommentiert in so einem E-Sports-Kommentar und da war ich vor der Frage, was ist eigentlich bei einem bei einem Computerspiel dann sozusagen die gleiche Voraussetzung? Was muss denn da gegeben sein, dass die Spieler die gleichen Voraussetzungen haben? Ist schon eine unterschiedliche Map, also dieser Spielplan für Spieler eine ungleiche Voraussetzung, die zufällig gewählt wird? Und da gibt's unendlich viele, viele Fragen, auch die juristisch relevant sein könnten.
Ja, also du sprichst es ja gerade auch an, also so naturgegebene Faktoren. Wir suchen ja eigentlich unsere Sportlerinnen und Sportler auch genau nach solchen Faktoren oder nachher auch aus. Also wenn man sich mal anguckt, wenn ein Basketballtrainer in eine Schulklasse geht, der wird sofort den größten Jungen oder das größte Mädchen ansprechen und sagen, hast du nicht Lust, Basketball zu spielen oder hast du nicht Lust, Volleyball zu spielen? Die etwas kleineren, schmächtigen Jungs und Mädels wird vielleicht der Turntrainer ansprechen, weil der sagt, die haben den viel bessere Möglichkeit, hier einen Flickflack, einen Salto oder eine Rolle in dem Sinne zu machen. Also wir sortieren in Anführungszeichen ja auch oder wir gucken genau nach solchen Personen, damit wir dann auch sagen, das sind diejenigen, die in den Sportarten vermutlich auch die größten Chancen nachher haben. Also das ist, wir tragen ja in dem Sinne als Trainerinnen und als Trainer auch dazu bei und das wird auch im Kinder- und Jugendalter wird das ja schon vermessen. Also da gibt es dann schon Tests in den verschiedenen Kadern. Da wird die Armspannweite zur Körpergröße in Relation gesetzt. Und dann bekomme ich 3 Punkte und damit heißt es dann, ich bin besonders gut geeignet. Dass ich vielleicht in einer anderen Sportart noch besser wäre, sagt mir natürlich keiner. Also das ist diese spannende Sache, dass wir...
Was hättest du lieber gemacht jetzt, ex post betrachtet?
Du meinst vom, ob ich weiterhin Sport, noch geschwommen wäre?
Es hat sich gerade so angehört, du bereust es, dass du Schwimmerin warst.
Nee, das will ich gar nicht sagen. Ich hätte vielleicht früher zum Triathlon switchen sollen oder so, weil das auch ganz gut geklappt hat. Aber ja. Aber was ich damit eben meine, wir legen es ja auch in gewisser Hinsicht darauf an und dann finden wir natürlich so Naturtalente auch super, ja, wo es einfach passt, wo man sagt, hey, das ist ein super Basketballspieler, das ist ein super Volleyballspieler jetzt in diesem Kontext. Und vielleicht noch ein letzter Punkt dazu, weil wir es jetzt auch immer von naturgegebenen Faktoren haben. Ich finde immer, ein Aspekt aus dem EGMR-Semenya-Urteil wird mir fast zu wenig genannt. Dort wird nämlich auch dazu Stellung genommen, dass damals gleiche Regelungen für Intersex-Athletinnen und für transsexuelle Athletinnen gegelten haben. Und hier sagt der EGMR schon selber, stopp, wir können beide Gruppen eigentlich nicht miteinander vergleichen, denn die Transgender-Athletinnen ziehen ihren Vorteil daraus, dass sie eben die männliche Pubertät durchlaufen haben. Was für mich eigentlich ein ganz klares Zeichen dafür ist, dass man sagen muss, vielleicht muss es nachher auch tatsächlich unterschiedliche Regeln geben, eben für intersexuelle Athletinnen einerseits, wo man eben sagen muss, in gewisser Hinsicht naturgegeben. Vielleicht müssen wir damit auch klarkommen. Jetzt wir in dem Sinne als Sportzuschauer, die vielleicht dann nachher schon wissen, wer dieses Rennen gewinnt. Und den Transgender-Athletinnen, wo wir ein anderes Feld in dem Sinne haben.
Ja, guter Punkt. Ich hatte mal überlegt, also jetzt so in Richtung Lösungsansatz, ob es vielleicht denkbar ist, dass man, das soll jetzt kein falscher Zungenschlag sein, aber dass man sich da an den paralympischen Sportarten orientiert und einfach die Wettbewerbsgruppen oder die Wettbewerbskategorien noch ein bisschen mehr diversifiziert. Also nicht jetzt nur Männer, Frauen, sondern einfach noch Zwischengruppen einzieht, ohne das aber zu Ende gedacht zu haben, im Hinblick darauf, wie viel Wettbewerbsteilnehmer es dann eigentlich noch gibt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das einige sind. Gibt's da, weißt du da was von Überlegungen in diese Richtung?
Oder Aufgabe der beiden Männer-Frauen-Kategorien im Allgemeinen. Das gibt ja auch da Überlegungen, dass man sagt, also kann man an diesen Kategorien überhaupt noch festhalten? Ist das nicht auch schon eine in sich angelegte Diskriminierung oder sowas?
Was verstehst du darunter? Unter Aufgabe? Dann nur noch ein Wettbewerb oder dann
gemeinsame?
Wie meinst du das?
Ja, also ich glaube, es gibt Stimmen in dem Bereich, die sagen, also man tritt dann in einem und demselben Wettbewerb an und ob es dann darüber, also ob das jetzt gangbar ist, würde ich mal auch bezweifeln, aber vielleicht, wenn man das aufgreift, was Fabian sagt, dass man dann eben dieses biologische Geschlecht gar nicht mehr als Kriterium ansieht, sondern halt irgendwie andere Faktoren zum Ausgleich der vermeintlichen Chancen ungleich heranzieht, die jetzt sich nicht mehr nur an diesem profanen biologischen Geschlecht orientieren, sondern eben tatsächliche Reichweitenvorteile beim Boxer, was auch immer. Also ich tue mich allgemein schwer mit der Diskussion, weil ich sehe absolut keine Lösung, die sich da irgendwie aufträgt. Vielleicht ist das auch der Grund, warum die Rechtskollegen da alle sich vor dem Thema scheuen, weil es ist so man kann sich so viel damit befassen und am Ende steht man so unbefriedigt da und sagt, ja, eine Lösung habe ich leider auch nicht. Es ist einfach der Einzelfall wahrscheinlich. Und dann muss man halt, wie es halt ist, Regeln schaffen, die größte Fairness für beide Seiten da irgendwie gewährleisten. Aber das finde ich, ja, ich muss da kapitulieren, ehrlich gesagt.
Ja, also spannende Punkte, die ihr in den Raum geworfen habt. Also wenn wir die Kategorie Männer und Frauen jetzt generell abschaffen würden und sagen, wir treten einfach alle gemeinsam gegeneinander an, was würdet ihr denn tippen? Wer würde gewinnen? Wer wäre so der klassische Sieger, wenn wir uns jetzt einen 400 Meter Leichtathletiklauf ansehen würden? Habt ihr eine Idee, auch in welcher Altersspanne man das einsortieren könnte? Wer wären die klassischen Sieger oder Siegerinnen?
Naja, also im Zweifel die in der Sportart dann die besten körperlichen Voraussetzungen haben. Also im Regelfall die Männer, kommt auf die Sportart an. Mir war jetzt auch nicht ganz klar, Robert, ob du damit quasi wirklich klassische Mixed-Wettbewerbe meinst, also Basketballteams, die aus Männern und Frauen bestehen.
Tatsächlich, am Beispiel Basketball war es in den USA, ist das so ein bisschen, ich habe es über jetzt nicht die ganz, ich muss zugeben, über Instagram-Quellen und Videos dort die Diskussion ein bisschen ist die hochgekommen, wo ich es nur gesehen habe, wo dann da argumentiert wurde, tatsächlich ein Basketballteam und ja, das ein bisschen auf.
Aber im Mannschaftssport könnte man es da ja auch wieder regeln. Da sagst du halt, es müssen drei Frauen und drei Männer und ein diverser dabei sein. Aber beim Individualsportart lässt sich das ja nicht regeln.
Nee, ja, es ist jetzt auch nicht mein Vorschlag. Ich wollte das Thema nur noch schwieriger machen und noch unlösbar.
Den
Denkansatz finde ich ja gar nicht schlecht. Ich meine, es gibt ja inzwischen auch Sportarten, die also Mixed-Sportarten. Das ist dann eben beim Reiten so und beim Schießen und beim Bogenschießen so. Aber das sind eben also klar erkennbar auch Wettbewerbe, wo das keine Rolle spielt, welches Geschlecht du hast, weil es auf andere Dinge ankommt, wie Präzision zum Beispiel. Aber beim Basketball kann ich es mir nicht vorstellen. Also du hast halt keine, als Frau, keine Chance, dich da irgendwie körperlich durchzusetzen gegen die breiten Center-Spieler. aber klar, wenn du eine vordefinierte Aufteilung der Mannschaft hast und sich das dann sozusagen ausgleicht und es eben auch eine klare Rollenverteilung gibt, dann ist es vielleicht denkbar.
Ja, ich glaube, nur ums Abschließend, ich glaube, die Personen, die das fordern, negieren ein bisschen auch den Fakt, den es, glaube ich, der hier eigentlich, wo Einigkeit besteht, dass Männer physiologisch schon einen gewissen Vorteil haben. Ich glaube, das wird in der Debatte, die ich da verfolgt habe, wurde das quasi ausgeblendet und so getan, als wenn das nicht der Fall wäre. Und das ist, glaube ich, auch nicht hilfreich, wenn man, also die Realität muss man sich Testosteron und die Auswirkungen, was du schon geschrieben hast, in der Pubertät, die sind halt nicht hinwegzudenken und nicht zu leugnen. Insofern, ja, würde ich da jetzt auch nicht, ziehe ich das so ein bisschen zurück. Ich wollte es nur, wie gesagt.
Ich finde die Debatte auch spannend. Ich würde da auch nochmal auf ein, zwei Sachen gerne drauf eingehen. Also einerseits die etwas provokante Frage, die ich ja auch gestellt habe, wer würde dann gewinnen? Ihr habt es ja richtig beantwortet in dem Sinne, diejenigen, die auf bei der spezifischen Sportart, über die wir eben sprechen, die physiologischen Vorteile haben. Das ist in der Regel der 25- bis 30-jährige Mann, wenn wir es jetzt mit Leichtathletik oder Ähnlichem zu tun haben. Ja, da reden wir ja über ein ungefähres Leistungsunterschied zwischen Frauen und Männern von 10-12%, sagt man so im Durchschnitt. Das wird bei Kraftsportarten noch deutlich größer. Wenn wir jetzt mal in die Leichtathletik gehen, zum Marathon hin wird die Variante wieder kleiner. Also da haben wir nicht so einen großen Leistungsunterschied. Aber man könnte quasi sagen, wenn wir die Kategorien komplett abschaffen würden, hätten wahrscheinlich meistens eben diese, ja, so Ende 20 Jahre alten Männer hätten wahrscheinlich in dem Sinne die Nase vorn.
Also Robert wäre der Sieger.
Diese Idee, die du vorhin nochmal aufgeworfen hattest, wie machen wir das oder kann man sich irgendwie an den Parasportlern orientieren? Ja, das ist eine spannende Idee. Es gab ja mal die Idee, testen wir nicht von allen die Testosteronwerte und machen wir dann eigene Testosteronklassen auf. Das wurde bisher, glaube ich, nicht weiterverfolgt. Die Idee kam relativ früh auf, als diese gesamte Debatte um Caster Semenya eben hochkam. Da fehlen, glaube ich, auch einfach die wissenschaftlichen Nachweise. Also haben jetzt quasi Frauen und Männer, wo wir jetzt mal sagen würden, die haben beide den gleichen Testosteronspiegel, sind die dann vergleichbar? Denn wir wissen schon aus wissenschaftlicher Hinsicht, dass ja der gesamte männliche Organismus ein anderer ist. Da spielt Testosteron zwar einen Hauptfaktor, es ist ja aber nicht nur der einzige Faktor. Und Testosteron wirkt sich im männlichen Körper aufgrund unterschiedlichster Faktoren, da müssten wir jetzt wahrscheinlich hier noch einen Sportmediziner fragen, auch anders aus, als sich Testosteron im weiblichen Körper auswirkt. Also deswegen glaube ich, ist diese Idee quasi so Testosteronklassen zu bilden, irgendwann auch ad acta gelegt worden. Was ja eine relativ neuere Idee noch ist, das hatte ich jetzt letztens auch irgendwo gelesen, wir könnten ja einen Algorithmus nehmen. Also wir lassen alle zusammen starten, wir definieren mal Leistungsfaktoren, wir versuchen die irgendwie zu bewerten mit verschiedenen Datengrundlagen und dann lassen wir einen Algorithmus nachher über die Werte drüber laufen und so ähnlich wie vielleicht auch im Parasport ja manchmal dass die Uhr dann langsamer läuft für den einen oder den anderen Athleten oder die eine oder die andere Sportlerin und versuchen das hier zu machen. Da bräuchten wir natürlich aber auch eine riesen Datenbasis dazu, wo wieder fraglich ist, kann man das überhaupt messen? Wie kann man das überhaupt irgendwie erfassbar machen? Und was sind dann entsprechende Leistungsfaktoren, die dann hier eine Rolle spielen?
Ja. Oder lässt sich das manipulieren, ne? Indem man dann irgendwie mal absichtlich eine schlechtere Leistung erbringt, um die, um sich bei Auswertung der Datenbasis einen Vorteil zu verschaffen?
Haben ja, wir ganz neue schwierig. Dopingfaktoren hier, die hier reinkommen, ja. Also oder Manipulationsfaktoren.
Im Sportwettenmarkt entstehen dadurch diese Ergebnishandicaps, ja, durch solche Algorithmen. Insofern wäre das auch nicht so neu, aber vielleicht betrachten wir das alles ein bisschen zu juristisch oder aus unserer juristischen Brille, weil aus Sicht des Athleten ist es da, also natürlich ist es gerechter, wenn die Ausgangsbedingungen gleich sind, aber ist es nicht so, dass ein Athlet lieber sich gegen 1000 andere durchsetzen möchte, als jetzt in einer Gruppe von 3-4 zu starten, wo er dann vermeintlich der Beste ist. Also ich weiß nicht, ob wir da auf dem richtigen Weg sind, nur auf dieses Gerechtigkeitsaspekt zu schauen.
Ich hatte aber auch gerade gesagt, das ist so ein bisschen Stichwort Medaillenspiegel, dass natürlich auch die Erwartungshaltung an die Sportler inzwischen so ist, dass die mit weniger als einer Bronzemedaille nach Möglichkeit nicht nach Hause kommen sollen. Das soll jetzt irgendwie gar nicht das Selbstverständnis des Sportlers irgendwie in Frage stellen, weil natürlich will der Sportler, jedenfalls dann, wenn es in Richtung Leistungssport geht, seinen Sport auch machen, um sich mit anderen zu messen und idealerweise dann auch bestätigt zu bekommen, dass man die oder der Beste ist. Aber ich finde, durch dieses Zählen von Medaillen hat das Ganze eben auch noch so eine Beschleunigung bekommen in die Richtung, dass eben nur die ersten Plätze zählen.
Ja, absolut, aber treiben das nicht die Medien? Ich meine, ich habe mich so gefreut über diesen 12. Platz beim Marathon von Richard Ringer. Und er hat es dann auch im Interview bestätigt, dass sozusagen dieser 12. Platz für ihn so viel wert ist wie eigentlich eine Goldmedaille, weil er eben in diesem Rennen gesehen hat, was er leisten kann und was seine Leistungsgrenze ist, und das hat er erreicht. Und das ist doch dann eigentlich das Schönste, wenn der Athlet sein optimales
Ergebnis erreicht.
Stimmt, Holger, aber jetzt auch wieder mein Beispiel Angela Carini, die ist halt in der ersten Runde rausgegangen. Und die hätte wahrscheinlich, unterstelle ich jetzt mal, auch nicht so ein großes Problem gehabt, wenn sie ins Halbfinale eingezogen wäre, obwohl dann vielleicht doch so kurz vor der Bronzemedaille oder so. Aber sozusagen im weiteren Verlauf des Wettkampfs hätte das dann vielleicht wäre das weniger schmerzhaft im seelischen Sinne gewesen, als sozusagen ins Turnier zu gehen und dann gleich gegen die vermeintlich unschlagbare Gegnerin zu kommen.
Ja, kann ich nicht widersprechen, bin ich bei dir, ja.
Ich glaube, wir haben da halt auch die Besonderheit dann noch gehabt, dass es quasi dieses 1-gegen-1 und dann scheidet halt jemand aus. Die Situation hatten wir da auch, weil ansonsten, ich bin da komplett bei dir, Holger. Mein Motto früher für meine Sportlerinnen und Sportler war immer Beefy, Bestzeit im Finale. Mehr kann ich nicht erwarten. Und dann kann ich sehen, womit habe ich es dann, also welchen Platz habe ich damit erreicht? Und dann genau. Muss ich nachher vielleicht auch einfach akzeptieren, dass es eben 7 andere gab, die schneller waren. Und trotzdem war der 8. Platz mit einer persönlichen Bestleistung das Coolste, was man erreichen konnte.
Ja.
Ja, und da bin ich in dem Sinne bei euch, dass man da irgendwo ja auch mal wieder den Fokus auf die sportliche Leistung an sich irgendwie legen sollte. Das ist natürlich bei so Einzelsportarten mit Finale dann einfacher, als wenn ich eben in der ersten Runde eines Boxturniers auf eine in Anführungszeichen unbesiegbare Gegnerin treffen würde. Da spielt dann Auslosung und Glück ja auch noch alles irgendwie eine Rolle.
Da wollte ich nochmal wissen, wenn jetzt eigentlich IBA, der Verband, nicht ausgeschlossen gewesen wäre wegen den anderen Vorkommnissen, dann hätte Iman Khelif gar nicht starten dürfen, richtig?
Das ist richtig, ja. Also die International Boxing Association hatte sie ja 2023 bei den Weltmeisterschaften dann disqualifiziert. Und seit neuestem oder in der neuesten Ausgabe dieser Competition Manuals oder des Competition Manual für die Boxwettbewerbe steht jetzt drin, dass Frauen die Personen sind, die 2 X-Chromosome haben. Und da hätte sie, gehen wir mal davon aus, sie wäre eine intersexuelle Athletin, die eben nicht nur 2 X-Chromosome, sondern vielleicht auch ein 46 XY, wie es eine Semenya hat, aufweist, dann wäre sie nicht startberechtigt gewesen, ja.
Und das ist aber erst eingeführt worden?
Das ist erst eingeführt worden.
Okay, und ich meine, ich hatte ja auch aufgrund dieser Medienberichte erstmal die Fackel aus dem Keller geholt und bin mit dem Lynchmob losgelaufen und dann habe ich mich näher damit befasst und dann habe ich gelesen, dass die ja schon jahrelang mitboxt und eigentlich noch nie was richtig Großes gewonnen hat und soweit ich weiß auch schon mal gegen diese Italienerin sogar geboxt hatte. Insofern fand ich das alles komplett absurd.
Also, hieß es nicht auch, dass sie irgendwie mit der Nase irgendwie, dass sie irgendeine Vorverletzung, also ich habe da auch, ich fand das jetzt auch, also die Abbruch mal den Einzelfall betrachtet, hilft jetzt wahrscheinlich in der Debatte jetzt auch nicht so viel, aber haben wir jetzt natürlich als Aufhänger, aber es war jetzt, also fand jetzt nicht, dass David gegen Goliath und da keine Chance, also was dafür noch im Hintergrund irgendwie für, was dann noch eine Rolle gespielt hat, das mal dahingestellt. Und sie hat sich, glaube ich, im Nachgang auch ein bisschen relativiert, ihre also dieser Handschlag, der verweigert wurde, hatte jetzt nichts mit den Vorwürfen, dass sie da gar nicht gegen Khelif hätte antreten dürfen oder sowas, glaube ich. Also das hat sie auch noch selbst ein bisschen relativiert.
Also da sind so viele Unwägbarkeiten in diesem Fall drin, dass der jetzt quasi, ja, dadurch ist das Thema wieder hochgekommen, aber ich glaube, es ist nicht der Standardfall, mit dem wir es irgendwie typischerweise oder klassischerweise zu tun haben. Und
ja.
Wahrscheinlich wäre es auch nicht richtig, wenn sich jetzt Sportverbände irgendwie an dieser Diskussion jetzt orientieren und dann sagen, ja, wir tendieren in die eine oder die andere Richtung. Davon, das wäre wahrscheinlich auch das Falsche in dem Sinne, dass man das, ja, hier machen würde. Da haben hier einfach so viele Faktoren in dem Sinne mit reingespielt und so viele Unwägbarkeiten, die hier auch quasi noch eine Rolle spielen.
Wie wäre es denn das? Ich glaube, wir hatten das vorhin diskutiert, Fabian, bevor wir angefangen haben. Wie wäre es, hätte sie auch bei den Männern starten dürfen?
Also normalerweise gibt es für die Teilnahme an der Männerkategorie keine Zugangsbeschränkungen in dem Sinne. Das heißt, sie hätte hier in der Männerkategorie starten können. Ich kenne jetzt, wie gesagt, man müsste nochmal in die Boxregeln genauer.
In ihrer Karriere nie mal in einen Männerwettbewerb, weil sie ja immer gesagt hat, sie ist sozusagen biologisch eine Frau.
Ja, also ich glaube, dass es in vielen Sportarten keine Probleme gibt, quasi, oder keine besonderen Regelungen gibt, in der Männerkategorie starten zu dürfen. Deswegen sind auch quasi diese Konstellation, eine Frau macht eine Geschlechtsangleichung zum Mann, überhaupt kein Problem. Die dürfen ohne Probleme in der Männerkategorie starten. Da gibt es gar keine Diskussion und auch überhaupt keine einschränkenden Voraussetzungen dafür. Man müsste jetzt noch mal ganz konkret in die Boxregularien schauen, ob die diesen Standard auch verfolgen oder ob die da irgendwelche Sonderregelungen haben sollten. Das weiß ich jetzt an der Stelle nicht.
Ja. Robert hatte einen Artikel aus der Berliner Zeitung rumgeschickt von Anselm Neft. Und da war da wurde ein anderer Sportjournalist zitiert, der irgendwie einen Nachweis dieser Tests vorliegen hat, die IBA gemacht hat, wonach klar gewesen sei, dass Kelief ein Mann sei. Aber es wird nicht gesagt, woher er diesen Beleg hat. Also es ist wirklich ein ganz seltsamer Fall.
Also man kann, wenn man möchte, mal auf die Webseite von dieser International Boxing Association gehen. Dort gibt es auch, hat man dort veröffentlicht, gewisse Schreiben, die an Iman Kelief geschickt worden sind, wo eben auch drinstehen soll, sie hätte dem Test ja auch zugestimmt und wir hätten da ja ein Einverständnis gehabt und dieser Test hätte jetzt dieses Ergebnis hier quasi zutage gefördert und deswegen sei sie jetzt disqualifiziert und im Übrigen innerhalb von 21 Tagen könne sie sich an den CAS wenden. Ob das ein Originalschreiben ist oder nicht, das entzieht sich meiner Kenntnis. Wie gesagt, wer möchte, kann da sicherlich auf der Webseite sich noch ein bisschen intensiver auch informieren dazu. Das ist aber hier auch die Frage, was hat die International Boxing Association hier veröffentlicht? Ist das alles glaubhaft? Da sind wir wieder bei dem Punkt, so viele Unwägbarkeiten, so viele Punkte, die hier reinspielen. Wem kann man hier an der einen oder anderen Stelle noch glauben? Und vielleicht nur ein letzter Punkt. Also normalerweise ein einzelner Bluttest reicht nicht dafür aus, um eine Development Sex Disorder festzustellen. Da sind intensive medizinische Tests für erforderlich, um quasi hier eine Diagnose stellen zu können. Also das vielleicht hier nochmal an der Stelle.
Sehr gut. Ich würde an dieser Stelle gerne auf die Zielgerade einbiegen oder in die letzte Runde gehen. Eine sehr, sehr, sehr spannende Diskussion, die mit Sicherheit nicht beendet ist, also weder zwischen uns Juristen noch unter den Verbänden oder in der Öffentlichkeit. Aber wie ich eingangs schon sagte, ein extrem dickes Brett. Es ist im Nachgang zu dem ganzen zu der ganzen Aufregung um diesen Fall geschehen oder ist die Meldung gekommen, dass Iman Kelief sich in Paris sozusagen auf juristische Weise wehrt gegen die diskriminierende Berichterstattung beziehungsweise die diskriminierenden Kommentare in verschiedenen sozialen Netzwerken. Robert hat sich dankenswerterweise diesen Vorstoß mal ein bisschen genauer angeguckt, weil aus der öffentlichen Berichterstattung nicht so richtig klar wurde, was das eigentlich da für ein juristisches Vorgehen ist. Ist das eine Strafanzeige? Ist das irgendwie eine Zivilklage? Ist das eine Beschwerde? Robert, wie können wir das einordnen, was da passiert ist? Und was ist da überhaupt Gegenstand und könnte da rauskommen?
Ja, so ganz sicher bin ich auch nicht, weil ich tatsächlich nur, es gab eine DPA-Anfrage und das ist auch der Herd der Informationen. Also es gab, bin jetzt nicht vollständig vertraut mit dem französischen Strafrecht, aber ich denke, es wird im Deutschen ähnlich eine Strafanzeige, ein Strafantrag von Kelief und ihrem Anwalt gegeben haben. die bearbeitet wird wegen Cybermobbing aufgrund des Geschlechts, wegen öffentlicher Beleidigung und des öffentlichen Aufrufs zur Diskriminierung, so zumindest die deutsche Übersetzung der französischen Straftatbestände. Und die ist anhängig, wird bearbeitet bei einer Unterorganisation der Gendarmerie Nationale, die erst sich dort gebildet hat, ein Büro für Hassverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Eine ganze Nomenklatur an schweren Straftaten werden dort bearbeitet. Also ein bisschen sowas wie wahrscheinlich die Spezialabteilungen bei der Polizei und den Staatsanwaltschaften zu Online-Delikten und eben zur Hasskriminalität. Und aber dort wohl auch ausgestattet und auch sehr international recht gut vernetzt. Das macht es halt in der Sache ganz interessant. Und der Vorstoß dort und woran man sich insbesondere stört, sind, so wie ich es verstanden habe, tatsächlich das Portal Twitter, jetzt X, und dort meinungsstarke Accounts, die sich da auf diese, wie man sich vorstellen kann, nicht sauber geführte Debatte eingelassen haben. Und die üblichen Verdächtigen hattest du eingangs auch schon erläutert. Das ist keine Überraschung, dass da sich ein Elon Musk, ein Julian Reichelt und wer da aus den Löchern alles gekrochen kommt, dann dazu äußern und das zu ihrem Thema machen wollen und da vermeintliche Ungerechtigkeiten und sich dann als Frauenkämpfer verstanden wissen, wodurch sie vorher nicht aufgefallen sind. Und es ist keine Klage, sondern eben ein Strafverfahren, was dort eingeleitet wird und mit ein bisschen tatsächlich dem Ziel, die Rolle, wie gesagt, der meinungsstarken Twitter-Accounts und auch vielleicht die Rolle der Plattform dort zu beleuchten. Ist gegen unbekannt gestellt, eben weil man das breit streuen möchte, weil man da jetzt keinen konkret herauspicken möchte, sondern den Ermittlungsauftrag an Polizei und Staatsanwaltschaft so verstanden wissen möchte, dass da umfassend die Hasskommentare, die eben den eben Straftaten, eben Beleidigungsdelikte zugrunde liegen können, einmal dem auf den Grund zu gehen. Genau, also Rowling hatte sich, sie ist ja nun auch sehr, J.K. Rowling, sehr ambitioniert in dem Thema. Man hat fast den Eindruck, das ist das einzige Thema, was sie noch bespielt, und die Transgender-Debatte. Sie war eine Meinungsstarke, die auch in dieser Strafanzeige und diesem Strafantrag namentlich genannt wird und eben mit dem Ziel, dort einmal diese digitale Lynchjustiz, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.
Und in Frankreich eingeleitet, weil sie sich zu der Zeit in Frankreich aufhielt? Oder wie ist da die, kann man sich genau, die örtliche Zuständigkeit da vorstellen?
Ja, also das, ne? Tatortdelikt halt eben, also du hast den Deliktsort in Frankreich natürlich mit international grenzüberschreitender Auswirkung. Und wie gesagt, diese Spezialbehörde kann eben halt auch international mit Rechtshilfeersuchender agieren und ist auch international gut vernetzt und wird jetzt wohl auch nicht an den Landesgrenzen Halt machen bei der Verfolgung von Hassdelikten, die dort unter Umständen verübt wurden. Äußerungsrechtlich ist ganz, wir hatten in Deutschland, OLG Frankfurt hatte dazu entschieden, zu der Frage, dort wurde ein bisschen mit einer anderen biologischen Konstellation als Mann geborene Person, die sich dann als Frau identifizierte, wurde halt auf einer Plattform in einer hitzig geführten Auseinandersetzung dann als Mann bezeichnet und stellte sich nun bei dem Gericht die Frage, handelt sich dabei um eine Tatsachenbehauptung? Eben haben wir schon häufiger beleuchtet, Tatsachenbehauptung, wenn sie denn geäußert werden, müssen zunächst einmal wahr sein. Wenn sie unwahr sind, dann besteht eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie persönlichkeitsrechtsverletzend sind, weil es eben kein Interesse daran gibt, Unwahrheiten öffentlich zu äußern, wenn die Persönlichkeitsrechte anderer verletzen. Und da hat das Gericht dann in der Ausgangsinstanz, aber auch bestätigt durch das OLG Frankfurt gesagt, tatsächlich, dass die Behauptung in dem Kontext, jemand sei ein Mann, sei eine Meinungsäußerung, weil eben drumherum sich die Debatte und die Frage, was ist biologisches Geschlecht oder welche Kriterien identifiziert sich jemand als Mann, eben nicht so einfach zu beantworten sind, sondern das als Meinung verstanden wissen wollte, kam dann aber zu dem Ergebnis, dass trotzdem in dem Kontext, wie es hier getätigt wurde, diese Meinungsäußerung, die ja eigentlich fast nur justiziabel ist, wenn sie den Charakter der Schmähkritik erreicht, also wirklich nur um es um die Herabsetzung einer Person geht und nicht um den Diskurs, hier trotzdem in der Abwägung mit dem Persönlichkeitsrecht der Betroffenen und der Meinungsäußerung auf der anderen doch dazu führt, dass es hier darum ging, die Person in einer Weise öffentlich an den Pranger zu stellen und herabzuwürdigen, dass das Gericht zu dem Ergebnis kam, nein, diese konkrete Aussage ist zu verbieten, weil sie eben in der Abwägung das Persönlichkeitsrecht dort überwiegt, das Recht der Meinungsäußerung. Und in der, das ist jetzt natürlich die leichteste Form und sicherlich nicht der Schwerpunkt der Äußerung, die sich da Khelaifi anhören musste auf Twitter, jetzt X. Also da sind ganz andere schlimme und klar persönlichkeitsverletzende Schmähäußerungen getätigt worden. Und insofern gut, dass sie da das auch zum Anlass nimmt, da auch medial und die Leute dort zur Rechenschaft zu ziehen, die da dieses Thema, diese wichtige Debatte und über Fairness kann man da reden, haben wir ja heute auch gemacht, aber zum Anlass nehmen, einfach nur menschenverachtende Äußerungen zu tätigen und da Hasskriminalität walten zu lassen. Und ja, ich, wie gesagt, das viel mehr ist über das Verfahren tatsächlich noch gar nicht bekannt. Ist, wie gesagt, ein Strafermittlungsverfahren, wird jetzt erstmal da die Beweise gesichert und dann wird man schauen, was und wie dort zur Anklage gebracht wird und ob dann vielleicht sich die Anklage auch mal namentlich dann äußert, ob vielleicht auch mal die Prominenten, die dort in der Anklageschrift genannt werden, ob die dann auch zur Rechenschaft gezogen werden.
Ja, also meine Anmerkung hier, ich hatte mich zuerst gewundert über die Eingrenzung oder die Wertung als Meinungsäußerung, aber in dem Kontext ist es ganz klar, dass es eben eine Hetze war. Und es kommt eben immer auf den Kontext an bei solchen Äußerungen. Und insofern bin ich da ja klar beim OLG Frankfurt und bei dir.
Wisst ihr zufällig, ob da die IOC-Athletenkommission auf Seiten von Khelaifi auch tätig wird? Also es gab ja, glaube ich, im Vorfeld von Paris diese große Cyber-Mobbing-Kampagne, die das IOC da auch gestartet hat. Und ich glaube, irgendwie sollte ja ein KI-basiertes System auch eingeführt werden, was das quasi dauerhaft diese Plattformen auch überwacht, ob das Cybermobbing oder so stattfindet. Ist da irgendwie was bekannt, ob da quasi die Kräfte gebündelt werden oder ist da nichts dazu?
Ich vermute mal, dass genau das, was du sagst, dahinter steht, weil ich nicht glaube, dass sozusagen die Entourage um Khelaifi jetzt diese Ahnung hat, wo das Verfahren das Richtige ist und was da das Effektivste ist. Insofern vermute ich, dass das genau das dahinter steht.
Aber ich habe nicht gehört, dass sie da irgendwie da das unterstützen oder sowas. Es scheint jetzt, ihr Anwalt hat sich auf ich weigere mich nach wie vor, das Ex zu nennen, auf Twitter dazu geäußert und da klang es eher so wie so ein singulärer ihr Vorstoß und sicherlich, aber ich habe auch nicht viel gelesen, dass sie das jetzt unterstützen in irgendeiner Form, auch rein medial oder so, aber kann natürlich sein, dass da im Hintergrund die dann doch vielleicht auch ihre Dokumente zur Verfügung gestellt haben.
Ich hatte nur irgendwie mal so die Schlagzeile gelesen, mehr als 8.000 oder 8.500 Cybermobbing-Fälle während Olympia registriert und dann wäre es ja eigentlich ganz spannend, dass man da dann auch quasi drauf zurückgreifen könnte.
Ja, dass den Worten dann auch mal Taten folgen und tatsächlich da, ja, nee, aber habe ich tatsächlich jetzt nichts konkret so gelesen. Aber ja.
Okay, na, das wird ja leider Gottes ein Phänomen bleiben, ne? Die Fälle von Cybermobbing und dass man das sich gerade bei Olympischen Spielen, dass das da irgendwie eine Hochzeit hat, kann man sich auch gut vorstellen.
Mhm. Ja.
Ja, gut. Das war eine sehr schöne Folge, sehr interessant. Großen Dank an dich, Maike, dass du uns zur Verfügung gestanden hast und hier auch so wirklich, wirklich wahnsinnig interessante Einblicke geliefert hast. Es ist, glaube ich, eine Diskussion, die werden wir auch im Podcast, kann ich mir vorstellen, wieder haben. Gerade wenn ich höre, dass sich das Semenya-Verfahren schon in fortgeschrittenen Stadien befindet, kann ich mir gut vorstellen, dass wir das in absehbarer Zeit wieder aufgreifen.
Werden sich sicherlich noch ein paar Anhaltspunkte für geben.
Oh ja, oh ja. Und ich gehe mal davon aus, dass sich auch auf regulatorischer Basis da immer wieder irgendwas tun wird. Ob jetzt das Ganze in die gute, richtige Richtung geht, welche das auch immer sein sollte, wird man dann sehen. Ja, daher vielen Dank an alle.
Ja, vielen Dank, Maike.
Vielen Dank an euch nochmal.
Vielen Dank.
Das war die 39. Folge und die 40. Folge steht dann im Oktober aus und da werden wir dann auch etwas Neues zu berichten haben im Podcast. Das kann ich schon mal vorwegnehmen.
Oh, keine Angst, es wird nur noch besser.
Ja, und wir sehen uns in Berlin dann, ne, auf dem Sportrechtstag dann wahrscheinlich, ne, in Person dann mal im November.
Auf jeden Fall, da freue ich mich schon drauf.
Sehr gut.
Gut.
Ja, dann.
Sehr schön, schönes Wochenende zusammen und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao, ciao.